Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der Krieg in Nahost löst auch an den Finanzmärkten mehr oder weniger starke Reaktionen aus. Und er dürfte die Märkte auch in den kommenden Tagen und vielleicht sogar Wochen bewegen. Gold, Öl, Anleihen und auch Aktien reagieren. Wie Anleger sich in diesem Umfeld positionieren sollten und welche Chancen und Risiken es aktuell gibt, darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, der Angriff auf den Iran kam ja nicht ganz überraschend und ist auch an den Finanzmärkten eigentlich erwartet worden. Trotzdem sehen wir natürlich Reaktionen an den Märkten. Wie fallen die aus?
Ja, die fallen eben wie erwartet aus. Wir sehen, dass die Aktienmärkte unter Druck geraten, dass die vermeintlich sicheren Häfen eher zulegen, sei es Gold, Schweizer Franken oder auch Dollar. Wir sehen, dass die Staatsanleihen eher nachgefragt sind von den Sektoren her. Sind Finanzwerte, vor allen Dingen Banken, alles was Logistik und Airlines ist, eher schwach, wohingegen Verteidigung und Raumfahrt, Energie und auch Versicherungen zulegen. Also insofern ja schon eine deutliche Reaktion an den Märkten, aber nicht außerhalb dessen, was zu erwarten war.
Schauen wir die einzelnen Anlageklassen uns noch mal ein bisschen detaillierter an. Fangen vielleicht mit Gold an, der klassische sichere Hafen. Gold ist wieder auf Rekordkurs. Da hat es ja mal einen üblen Rücksetzer gegeben, Ende Februar oder Anfang Februar. Sind es wirklich nur die geopolitischen Unsicherheiten, die den Goldpreis wieder auf Rekordkurs gebracht werden? Oder ist es eben auch die Kombi mit sinkenden Realzinsen und den starken Zentralbanknachfragen?
Ja, ich glaube, kurzfristig sind es dann tatsächlich eher die Risk-off sicheren Häfen, die hier den Goldpreis nochmal getrieben haben, mittel- und langfristig. Ist es aber so, dass immer noch Anleger Gold als, was richtig sich bisher herausgestellt hat, als eben Safe Haven nutzen zur Absicherung von entsprechenden anderen Positionen, die eher risikobehaftet sind und natürlich die Notenbanken weiter kaufen, vor allen Dingen in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern, wo die Währungsreserven oder der Anteil von Gold in den Währungsreserven deutlich niedriger ist, als das in den Industrieländern ist.
Der kleine Bruder von Gold heißt ja Silber bekanntlich und hat da im Windschatten von Gold auch kräftig zugelegt. Wie sicher ist denn dieser vermeintlich sichere Hafen? Weil das ist ja schon ein bisschen andere Verwendungszwecke. Es ist ja auch ein Industrierohstoff Silber, als es jetzt beim Gold ist.
Ja, genau, das ist der Hintergrund. Die industrielle Nutzung, also Stichwort Solarpanel für Silber, reicht sicherlich nicht aus, um einen solchen Anstieg zu rechtfertigen. Das ist dann immer die Rechnung, wie viel Unzen Silber brauche ich denn für eine Unze Gold, die hier eine Rolle spielt. Und vor dem Hintergrund zieht das Gold Silber natürlich ein Stück weit mit. Es gilt aber nicht so sehr als sicherer Hafen, weil eben die industrielle Nutzung hier einen deutlich höheren Anteil hat und damit bedeutender ist.
Du hattest vorhin schon die Devisenmärkte angeschaut. Der Schweizer Franken gilt ja klassischerweise als sicherer Hafen. Eigentlich ja auch der Dollar. Allerdings lief das ja im vergangenen Jahr ein bisschen anders. Jetzt steigt der Dollar aber wieder. Ist das jetzt das Dollar-Comeback, die große Erholung, oder ist das eine Momentaufnahme?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Wir sehen, dass eben der Dollar im Moment zumindest gefragt ist. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund US Treasuries, weil die ja nach wie vor der größte und liquideste Kapitalmarkt der Welt sind und insofern die Anleger, wenn sie denn dann in amerikanischen Staatsanleihen investieren wollen, eben auch den Dollar kaufen müssen. Deswegen der Dollar im Moment etwas stärker. Aber ich glaube, dass das, wie gesagt, eine Momentaufnahme ist. Wir haben immer noch die Diskussion um Zölle etc., die ja nicht verschwunden ist. Wir haben auch die ganze Diskussion um die Disruption. Da hatten wir ja am Freitag auch eine interessante Bewegung an den Kapitalmärkten, die sicherlich heute auch ein Stück weit mit nach Asien und Europa geschwappt ist. Und insofern würde ich den Dollar heute bei 1,1730 so in etwa eher als Momentaufnahme verorten. Aber es kommt natürlich sehr stark darauf an, Jessica, ob die Dinge im Mittleren Osten eskalieren oder eben nicht.
Der Nahe Osten ist ja eine Ölregion, auch das hattest du vorhin ja schon angesprochen. Der Ölpreis hat entsprechend reagiert und du hast ja auch Futures angesprochen, die noch ganz andere Kursbewegungen voraussagen. Und wir haben eine OPEC, die jetzt bereits ein bisschen gegensteuert, allerdings erst ab dem 1.4. Wie schwierig kann das werden, wenn der Ölpreis
so extrem steigt für die Weltwirtschaft, für einzelne Branchen?
Also im Moment wäre ich noch nicht total nervös. Wir sind immer noch unter 80 Dollar pro Barrel. Der Ölpreis steigt heute, das ist richtig, schwankt so etwas hin und her zwischen 6, 7 und 8, 9%. Mal gucken, wie er dann enden wird. Und das hängt, wie gesagt, auch davon ab, was denn in den nächsten Tagen passieren wird. Bisher ist wenig Infrastruktur zerstört worden, was die Ölproduktion, Förderung, Verschiffung angeht. Man liest, dass eine Raffinerie in Saudi-Arabien ja angegriffen worden sei. Es ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig, was auf der Insel Karg passiert. Das ist eine Insel vor der Küste des Iran im Persischen Golf, von der 90% des iranischen Öls verschifft wird. Und der Iran ist mit gut 5 Millionen Barrel pro Tag kein ganz kleiner Produzent von Öl. Dazu kommt natürlich die Straße von Hormuz, durch die rund ein Fünftel der Öltanker hindurchgehen. Und die ist im Moment nicht gesperrt, aber die Schiffe trauen sich nicht wirklich da durchzufahren. Und das ist natürlich dann auch eine Beobachtung, die wir hier machen müssen. Also das sind die Hintergründe, warum der Ölpreis steigt. Es ist die Frage um die Straße von Hormuz. Es ist die Frage, ob Infrastruktur belastet sein wird, wer da ausfällt. Das meiste an Öl und Gas, was hier im Mittleren Osten produziert wird, beziehungsweise durch die Straße von Hormuz geht, geht nach Asien, auch nach China. Chinas Reserven sind wohl ausgesprochen gefüllt. Aber es sollte ja ein Treffen der beiden Präsidenten, Trump und Xi, im April geben. Mal gucken, ob das denn dann stattfindet, weil nach Venezuela ist sozusagen jetzt der zweite Freund Chinas, der auch Öllieferant ist, unter Druck. Und deswegen, ja, beobachten wir die Situation da sehr genau, gerade was die Straße von Hormuz, was die Infrastruktur angeht und wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass man das heute abschließend beurteilen kann. Die Märkte sind nervös. Man sieht es vor allen Dingen, Jessica, wenn ich das noch sagen darf, auch beim Gaspreis. Mhm. Hier hat sich eine riesige Differenz zwischen Amerika und Europa aufgemacht. Der europäische Gaspreis steigt momentan um 45%. Katar hatte angekündigt, dass sie im Moment auch nicht weiter produzieren und verschiffen wollen. Aufgrund natürlich der Handlungen, der kriegerischen Handlungen dort im Nahen Osten oder Mittleren Osten. Und da ist Europa jetzt sehr stark von betroffen. Normalerweise geht dieses Gas durch die Straße von Hormuz auch eher Richtung Asien. Aber wenn das ausfallen sollte, muss natürlich auch Asien auf den Weltmärkten kaufen. Und da die Stände, die Speicherstände in Europa ausgesprochen niedrig sind und wer den Winter, man hat zwar etwas frühlingshafte Gefühle, wenn man gerade rausguckt und das Wetter anschaut, aber wir haben den Winter ja noch nicht so ganz verlassen. Deswegen ist da offensichtlich Nervosität vorhanden und der Gaspreis steigt vor allen Dingen in Europa deswegen doch sehr deutlich mit 45% an.
Wenn jetzt unsere Energiekosten deutlich in die Höhe schnellen, was ja nicht ausgeschlossen ist jetzt in dieser ganzen Gemengelage, was würde denn das bedeuten für die Inflation? Und glaubst du, dass die EZB da relativ zügig dann gegensteuern würde?
Ich glaube nicht, dass das viel helfen würde, wenn die EZB das tun würde, weil das ja kein allgemeiner Preisschock ist, sondern wirklich einer, der hier aus diesen militärischen Handlungen im Mittleren Osten resultiert. Deswegen würde ich das eher nicht glauben. Aber es ist natürlich richtig, dass der höhere Ölpreis oder insgesamt die höheren Energiepreise dann die Inflation treiben. Da muss man schon drauf achten. Ich würde oder wäre, wie gesagt, wie ich das vorhin gesagt habe, bei unter 80 noch nicht sehr nervös. Wenn wir aber Richtung 100 gehen, dann müssen wir sicherlich nochmal darüber nachdenken, welche Folgen es denn für die Inflation, für die Weltwirtschaft insgesamt hat, die wir ja nach wie vor als sehr robust ansehen. Und solange ja diese Einsätze im Mittleren Osten temporär sind, soweit eben die Infrastruktur nicht belastet ist, glaube ich, wird auch oder müssen wir nicht substanziell über neue Ergebnisse in der Weltwirtschaft sprechen. Sollte sich das ändern und die Lage weiter eskalieren, dann muss man sicherlich darüber nachdenken, ob man die Wachstumszahlen und damit auch die Unternehmensgewinne noch da lassen kann, wo sie im Moment stehen.
Du hattest ja eingangs schon die Reaktion der Aktienmärkte kurz beschrieben, was ich ja auch ganz spannend finde, in dem Zusammenhang sich mal so die Schwellenländeraktien anzuschauen. Das sind ja auch viele rohstoffimportabhängige Industrien darunter. Können die auch unter Druck geraten, weil wer viel Öl braucht, der leidet ja gleich doppelt, wenn der Preis anzieht.
Ja, das ist absolut richtig. Wir sehen auch, dass die Länder, ich hätte jetzt was gesagt, durchweg im negativen Bereich liegen. Insofern, ja, gerade Indien, Thailand, Korea, Japan, das sind jetzt nicht nur Entwicklungs- oder Schwellenländer, aber sind natürlich sehr abhängig von den Öl- und Gas- Transporten aus Mittelost durch die Straße von Hormuz und sollte das jetzt eingeschränkt sein, dann leiden diese Volkswirtschaften natürlich entsprechend und die Aktienmärkte sind auch negativ davon betroffen. Also insofern würde ich annehmen, guck mal gerade hier in Bloomberg, wie es in Asien aussieht. Ja, wir haben, wie gesagt, da durch die Bank negative Zahlen. China selbst war ein bisschen positiver. Das liegt aber daran, dass natürlich Chinese New Year letzte Woche stattgefunden hat, die Börsen geschlossen waren. Aber ansonsten sehen wir doch überwiegend zumindest rote Zahlen.
Gut, wir bleiben auf jeden Fall dran, wie das Ganze weitergeht. Schauen wir aber noch auf zwei andere Themen, die ja auch nicht ganz abgehakt sind an der Börse. Da sind einmal die Zölle, Zollankündigung, Deals, Urteile, neue Zollankündigungen, ausgesetzte Deals. Also die Handelspolitik von Donald Trump ist ja alles andere als planbar. Hast du noch den Überblick und was bedeutet das Urteil des Supreme Courts, was wir jüngst gesehen haben?
Ja, Jessica, das ist natürlich absolut richtig. Wir haben eben nicht nur den Iran, der hier, oder die Angriffe auf den Iran, die hier die Unsicherheit deutlich an den Kapitalmärkten erhöhen, sondern wir haben auch noch die Diskussion um die Disruption, können wir sicherlich gleich drüber sprechen, und natürlich die amerikanischen Zölle. Ja, der amerikanische Präsident, die amerikanische Administration hat sehr schnell auf das Urteil des Supreme Courts geantwortet, hat einen neuen gesetzliche Grundlage gezogen, auf der dann wieder im Grunde Zölle in der gleichen Höhe angekündigt wurden. Aber auch das erhöht die Unsicherheit. Die Europäer überlegen, ob sie das Zollabkommen vom letzten Jahr, was in Schottland getroffen worden ist, ratifizieren oder aber ob sie neu verhandeln müssen. Also ja, diese Dinge sind nicht dazu angezeigt, hier die Nerven zu beruhigen, sondern erhöhen natürlich zusätzlich nochmal die Unsicherheit, zumal ja die Zölle, die jetzt erhoben worden sind, beziehungsweise die gesetzliche Grundlage, auf der das passiert ist, vom Kongress abgesegnet werden muss. Ansonsten können die Zölle nicht über das Jahr hinaus beibehalten werden und deswegen wird es sicherlich in den Vereinigten Staaten dazu noch eine interessante Diskussion geben.
Apropos Unsicherheit, die gab es auch Ende vergangener Woche. Da hat es die Bankaktien ordentlich durcheinander gewirbelt. Was war da los?
Ja, das ist eben das Thema Disruption, was wir ja auch nicht erst seit Freitag im Grunde genommen haben, sondern schon ein bisschen länger uns begleitet. Es geht weiterhin um die hohen Investitionen in die künstliche Intelligenz, namentlich die Rechenzentren. Es geht weiterhin um die Frage, ob sich diese hohen Investitionen rechnen oder eben nicht, ob die Profitabilität wirklich dazukommt. Und jetzt kommt eben auch noch die Frage der Disruption auf. Also werden denn alle Softwareunternehmen in der Weise, wie sie jetzt ihre Geschäftsmodelle haben, die auch weiterführen können oder werden sie möglicherweise aus dem Markt gedrängt durch künstliche Intelligenz? Viele dieser Softwareunternehmen in den Vereinigten Staaten haben nicht am öffentlichen Kapitalmarkt Geld aufgenommen, sondern sozusagen Private Credit. Und da ist jetzt die Frage, wenn diese Softwareunternehmen im Geschäftsmodell unter Druck kommen, dann könnte eben auch die Rückzahlung dieser Kredite schwierig werden. Und dann sind die Finanziers, was eben auch viele Private Equity Unternehmen in den USA waren, unter Druck. Und genau das haben wir gesehen. Das ist sozusagen der nächste Sektor, der jetzt von dieser Diskussion um Disruption betroffen ist. Wir haben das ja schon mit den Ankündigungen von Anthropic beispielsweise bei Logistik, aber auch bei Finanzwerten gesehen. Die Software sehr schwach in diesem Jahr, über 20% gerechnet im S&P 500 Software. Also das ist die Diskussion, die wir im Moment auf der Sektorebene sehr stark erleben. Rotation, wohin hingegen auf der Indexebene noch verhältnismäßig wenig bisher passiert ist.
Jetzt haben wir jede Menge spannende Themen angesprochen. Nicht alle sind vergnügungssteuerflüchtig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wie sollten sich Anleger in dieser Gemenge Lage aufstellen? Das hängt natürlich immer von der persönlichen Strategie ab, klar, aber kann man so eine allgemeingültige Empfehlung aussprechen? Vielleicht erstmal Füße stillhalten, Ruhe bewahren?
Ja, das ist nie verkehrt. Vor allen Dingen, wenn die Unsicherheit so hoch ist. Wir wissen ja nicht, in welche Richtung es geht. Und man hat das ja auch gesehen bei den Zöllen, die der amerikanische Präsident im April letzten Jahres verkündet hat, wie schnell eben auch die Entwicklung wieder in die andere Richtung gehen wird. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das hier auch der Fall ist, aber die Möglichkeit besteht natürlich und deswegen würde ich im Moment mal Ruhe bewahren. Wir haben nach wie vor, solange eben der Ölpreis nicht deutlich höher geht und wir keine Eskalation der Situation haben, eine recht robuste volkswirtschaftliche Entwicklung, sowohl auf der Welt wie auch in Amerika, Europa und Asien. Das liegt einfach an der Fiskal- und Geldpolitik, die hier ja auch betrieben wird. Wir haben hohe Investitionen, die ja im Januar nochmal erhöht worden sind in die künstliche Intelligenz. Also all das sollte zu Wachstum führen. Wir sehen auch, dass die Unternehmen hervorragend berichten. In Amerika liegen wir mittlerweile bei knapp plus 15% für das vierte Quartal. Auch die Aussichten waren sehr gut. Allein es interessiert eben in bestimmten Sektoren im Moment nicht. Selbst wenn man hervorragend berichtet und einen guten Ausblick gibt, ist es noch zu wenig, weil eben diese Befürchtungen um die Rotation sind. Und insofern bin ich nicht sicher, ob man im Moment in das fallende Messer, um eine Börsenweisheit zu zitieren, greifen muss oder ob man nicht abwartet, bis ein Boden gefunden ist, selbst wenn es ein paar Punkte Performance kosten könnte. Also wer jetzt kauft, muss schon echt Nerven und Zeit haben. Ansonsten würde ich im Moment etwas zuwarten und würde dann, wenn sich die Lage beruhigt und man einen Boden sieht, sehr selektiv in die Märkte hineingehen. Da gibt es sicherlich auch bei der doch sehr in Mitleidenschaft gezogenen Software, aber auch in anderen Bereichen Möglichkeiten. Und vielleicht ist das ein oder andere, was da an den Märkten an Disruption diskutiert wird, auch ein bisschen übertrieben.
Da ist er dann doch noch, der rheinische Optimist. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.